war Die Himmelskönigin. Der Titel ist ja Der Himmel ist mein, die Erde ist mein. Das heißt, das war jetzt der Teil für den Himmel. Ist sie damals auch schon mit dem Abend- und Morgenstern, mit der Venus verbunden gewesen? Oder?
Ja, das ist natürlich die heilige Fackel. Das bezieht sich eben auch, heilige Fackel, du erfüllst den Himmel mit Licht, du erhellst den Tag zur Zeit der Morgendämmerung. Das ist ihre alte Identifizierung mit dem Morgen- und Abendstern. Der wurde auch bildlich immer dargestellt auf den Rollsiegeln und überall an den Tempeln. Der achtzackige Stern, das ist ihr Symbol. Sie ist sozusagen Göttin der Liebe im Symbol des Abendsterns. Da wird nachher noch ein Hymnus auch zu zitiert. Und dann ist sie aber auch Göttin der Gerechtigkeit und des Kampfes in ihrer Eigenschaft als Morgenstern, sodass sie diese beiden großen Energien von Liebe und Kampf miteinander vereint. Und gleichzeitig ist sie eben noch die erste Tochter des Mondes und man müsste genauer sagen des Mondgottheitenpaares, nämlich ihre Mutter ist Ningal, die sie jubelnd zur Freude gebiert, und ihr Vater Nanasin. Und diese beiden bilden sozusagen das Paar im Mond und von denen stammt Inanna nun als erste Tochter ab. Und das heißt, sie hat auch noch die Qualitäten des Mondes, dass sie nämlich im Grunde die Hörner des Mondes auch noch trägt. Und die Mondsichel ist dann auch das Symbol ihrer Vulva, das Symbol ihres Himmelsbootes, sodass wir also in so einem kleinen Hymnus schon sehr, sehr viel Anklänge an die verschiedensten Symbole finden.
Es ist ja auch ein sehr altes Symbol, diese Hörner. Die Mondsichel und dieses Schoßdreieck, das ist ja auch was, das man schon auf älteren Abbildungen findet. Also es gibt ja Forscherinnen, die sagen, dass sie das eben auch auf steinzeitlichen Zeichnungen in Höhlen entdecken, diese Hörner. Das ist ein ganz altes Symbol ist. Und die Morgendämmerung und die Abenddämmerung, das ist ja für uns heute noch eine besondere Zeit. Und wenn sie da als der Stern ist, dann ist es ja nicht nur der Stern. Das heißt, sie ist ja dann diejenige, die das auch eröffnet, den Tag,
genau. Ja.
Die das Licht bringt und die den, auch den Tag wieder beschließt zu diesem besonderen Zeitpunkt.
Ja, sie ist diejenige, die Sonne und Mond vorausgeht. Also damit ist sie sowieso die Erste, die am Himmel erscheint, am Morgen wie am Abend. Und das wird eben auch bei ihr verehrt. Sie ist die Erste, die als die Tapferste, die an den Himmel geht, wenn Sonne und Mond noch nicht da sind. Damit geht sie beiden vorauf und ebnet ihnen auch die Bahn, sodass sie dann auch erscheinen kann als älter als ihre Eltern. Also das ist einfach damit gemeint, dass sie eben sowieso allem vorausgeht. Und damit wird auch gesagt, sie ist größer geworden als ihre Mutter und ihr Vater.
Ist ja auch ganz spannend, dass sie ein Paar im Mond ist oder ein Mondpaar.
Ja, das finde ich auch.
Kein, entweder ist Mond jetzt männlich oder weiblich. Nein, es ist ein Paar. Und dieses Paar gebiert eine Tochter, oder ja, die Frau gebiert eine Tochter, die allem vorausgeht. Also nichts mit der Mann ist der Erste, wie es ja Hellinger uns beizubringen
ja,
versucht.
Das ist ein altes Missverständnis. Interessant ist ja, dass der Sonnengott Utu oder Shamash ist ja der Bruder der Inanna. Das heißt also, wir haben praktisch, die Sonne ist in dem Sinn ihr Bruder und auch ihrem Bruder geht sie ja vorauf. Mhm. Also sie ist sozusagen die Erste auch in Bezug auf ihren Bruder. Der Bruder, obwohl auch tapfer, ist ihr nachgeordnet, da sie ja als Erste am Himmel erscheint. Und deshalb kann sie eben auch von ihrem Vater sagen, den Himmel hat er mir als Krone aufs Haupt gesetzt, die Erde als Sandale an meinen Fuß gelegt. Den leuchtenden Göttermantel hat er mir umgetan, das strahlende Zepter in die Hand gegeben. Der Himmel ist mein, die Erde ist mein, ich bin die Heldin. Das ist natürlich ein großer Satz, einfach so zu sagen, ich bin die Heldin. Aber das kommt von dieser Symbolik her. Und die Eltern, es ist ja auch interessant, dass die Mutter sie jubelnd zur Freude gebiert. Es ist also ein freudiger Anlass, eine Tochter zu gebären. Und damit ist auch klar, dass diese Inanna eine geliebte Tochter ist. Das sind alle großen Göttinnen. Das ist mir eigentlich erst so kürzlich klar geworden, dadurch, dass ich so viel durch die Ausstellung geführt habe, dass diese Göttinnen ja auch geliebte Töchter sind. Das ist ja etwas, was für unseren Kulturkreis dann lange Zeit regelrecht verschwunden ist. Also wenn man mal von der nordischen Mythologie absieht, die das auch hat. Aber für unseren jüdisch-christlich und erst recht islamischen Kulturkreis ist ja die Tochter wie verschwunden, auch in der Psychologie.
Es ist ja sogar so, dass inzwischen es so ist, dass Mädchen unerwünscht sind in vielen Kulturen. Also das hören wir ja immer wieder. Da wird ja, gibt's ja auch Kampagnen, da dagegen anzugehen. Diese ganzen Geschichten mit, früher hat man sie ausgesetzt, jetzt kann man sie abtreiben lassen, wenn klar ist, das ist ein Mädchen. Es ist ja in China ist es so, dass die einen Männerüberschuss haben, weil sie lieber Söhne haben als Mädchen. Ich habe dann gedacht, naja gut, sollen sie ruhig machen. Merken sie vielleicht, was ihnen fehlt dann.
Ja, es geht nur leider wieder zu Lasten der wenigen Frauen, die dann eben auch taktiert und malträtiert werden. Das, wenn man das nicht fürchten müsste, wäre es eigentlich, würde man sagen, es geschieht ihnen recht. Dann müssen sie ernten, was sie säen. Aber leider geht es meistens auch wieder schlecht für die Frauen aus. Und deswegen, aber es ist bezeichnend, dass es schon so viele Kulturen gibt, sämtliche muslimischen Kulturen ohnehin. Da ist das Mädchen einfach gar nicht gewünscht und weil es eben im Grunde nur in eine andere Familie zieht.
Das ist ja auch eine Geschichte mit patrilinear, patrilokal, matrilinear, matrilokal, ich sag mal lokal, weil das ein bisschen deutlicher sagt, was damit gemeint ist. Es gibt eben gab und es gibt noch Kulturen, wo die Linie über die Mutter gezählt wird und wo die Frauen in der mütterlichen Linie verbleiben, also nicht zu ihren Männern gehen und ihre Kinder denen eben auch in dieser Sippe groß werden. Und da ist es halt nicht so, dass die Frau dann verloren geht.
Ja, genau. Deshalb ist auch Matrifokalität oder Lokalität, denke ich, die sinnvollere Lebensform. Aber ich denke, wir müssen mal wieder zurück zu unseren Göttinnen.
Zu den Göttinnen,
was
genau.
Auf jeden Fall sehr schön ist in diesen alten Mythen, ist, dass sie nicht nur von den Müttern geschätzt werden, von ihren Vätern eben auch so. Das heißt, auch die Väter jubeln, sie geben ihnen alles, sie vererben ihnen sämtliche Kräfte. Das ist eben eine tolle Zeit. Da sind beide Eltern noch voll hinter der Tochter und nicht nur hinter dem Sohn. Deswegen gefallen mir diese Texte auch so, weil sie von beiden, egal ob wir Inanna, Ishtar haben, ob wir Aphrodite haben, ob wir Isis dann haben, Isis sagt ja auch dann von sich, mich erzog mein Vater zum Wissen, ich bin seine geliebte leibliche Tochter. Das ist einfach toll. Sie ist im Leib der Himmelsgöttin Nut. Sie hat die himmlischen Qualitäten von der Mutter und die Weisheit vom Vater. Das wäre ja eigentlich das, was wir uns wünschen, dass beide Eltern für beide Kinder, Töchter wie Söhne engagiert sind. Und deswegen gefallen mir diese Mythen auch, weil sie hier noch das nicht so trennt.